Unmittelbar nach Gründung des Freiburger Forschungszentrums im Jahre 1995 wurden die Freiburger Astrologie-Symposien ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um zweimal jährlich stattfindende Arbeitstreffen von Forschern, die aktiv in der astrologischen Forschung engagiert sind. Jedes Symposium widmet sich einem Thema und 2 bis 3 Kurzreferate dienen als Kristallisationspunkt für die Diskussion. Im Jahre 1983 formulierte der damalige Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes, Dr. Niehenke, als Vorschlag zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen den deutschen astrologischen Vereinigungen ein Thesenpapier, das in der Folge von den 4 größten deutschen Astrologenvereinigungen und dem Schweizer Astrologenbund als Ausdruck des gemeinsamen Selbstverständnisses unterzeichnet wurde. Dieser kurze Filmbericht widmet sich dem 2. Thema des Symposiums. Es geht um eine unter Leitung von Edgar Wunder durchgeführte Studie zur Astrologie, die im Jahre 2001 von Peter Gömmel angeregt worden war. Anlässlich dieses Symposiums stellte Edgar Wunder erstmals einige Ergebnisse der Studie ausführlich vor. Zu Beginn seines Vortrags macht Edgar deutlich, dass es ihm bei dieser Studie nicht darum gegangen sei, die Astrologie zu prüfen, also zu beweisen oder zu widerlegen.
Hierum geht es mir. Mein Untersuchungsgegenstand sind horoskopinduzierte Evidenzerlebnisse und deren Genese. Das ist die Problem- und Fragestellung. So Aussagen wie, es geht um die Prüfung der Astrologie oder gar um den Beweis, vergessen. Am besten den Begriff Astrologie ganz aus dem Wortschatz streichen. Der ist viel zu viel deutlich und so weiter, aber man immer aneinander vorbei, ist meine Erfahrung. Also darum geht es mir. Horoskop-induzierte Evidenzerlebnisse, solche gibt es ohne jeden Zweifel, das müssen wir dafür beweisen, das ist offensichtlich. Und die Frage ist, was sind die Entstehungsbedingungen dafür, also die Genese?
Verschiedene Modelle dafür, mit Unterhypothesen als mögliche. Und die mich bewegende Frage ist, welche Modellansätze, die man durchaus paradigmatisch formulieren kann, sage ich gleich, gibt es da überhaupt dazu, zu dieser Genese, dieser astrologischen Evidenzerlebnisse? Und wie kann man das die empirisch unterscheiden? Solange man sie nicht empirisch unterscheiden kann, sind sie uninteressant oder wissenschaftlich unbrauchbar. Ja, welche gibt es da? Und das ist der erste Datensatz, zu dem ich springe. Es würde also ein Fragebogen verschickt, einerseits an ungefähr 400 gelbe Seitenastrologen. Fragebogen war so 12 Seiten lang. Und der gleiche Fragebogen wurde auch ausgeteilt auf dem Astrologiekongress in München, der vor 2 Jahren, glaube ich, stattgefunden hat. Also identisch. Und bei den gelben Seiten-Astrologen habe ich die DAV-Mitglieder, die mir bekannten DAV-Mitglieder, gar nicht erst angeschaut. Weil eine der Fragen, die in diesem Fragebogen vorkam, war, es gibt ja unzweifelhaft solche astrologischen Evidenzerlebnisse, und es wird gesagt, dass das so ungefähr ist, also beeindruckende, subjektive Aha-Erfahrungen, das stimmt ja oder so, dass die so gut jeder Astrologe hat. Und es gibt jetzt dafür eine ganze Reihe von Erklärungshypothesen, wie das zustande kommt. Die sind mal hier außenrum angetragen, die Prozentzahlen sind jetzt mal vergessen. Die stellen mich mal her, dann sieht man das besser. Also zum Beispiel die älteste Erklärungshypothese für astrologische Evidenzerlebnisse sind Götter und Dämonen. Das war die im alten Babylonien dominierende. Und dann gibt es das sogenannte Oben-Unten-Theorem, dass also reale Zusammenhänge, Korrelationen zwischen Gestirnstellungen und Menschen bestehen. Dieses Oben-Unten-Theorem kann man in 2 Subschachteln untergliedern. Einmal das kausal verstanden, es gibt also Gestirnseinflüsse, und andererseits analog gedacht. Das sind heute die 2 Hauptströmungen. Dann kann man sagen, das könnte nur am astrologischen Symbolsystem hängen. Diese alten Mythen, die damit letztlich verbunden sind, beeindrucken eben Leute, aber vom Geburtsdatum, also von der zeitlichen Korrelation, hängt es gar nicht ab. Oder man könnte sagen, es gibt diverse psychologische Effekte oder Zufall oder eben was parapsychologisches, Psi-Hells, die Astrologen sind verkappte Hellseher und so weiter. Und das sind, denke ich, so die Grundtypen. Und das ist jetzt schon mal ganz interessant. Wir sehen, dass dieses Oben-Unten-Theorem, wo, ja, so, was dürfte das sein, so 60% oder 65%, also etwas weniger als 2/3, so 60% vielleicht so ungefähr, ausmacht, oder da haben wir ja die Zahlen, 43 bis 18, wir rechnen, also ungefähr 60. Und Götter und Dämonen sind schon aus der Mode gekommen mittlerweile. nur symbolsystempsychologische Effekte zufällig sieht. Und man sieht sofort, dass es eine, dass es keine Erklärungshypothesen gibt, die unter Astrologen eine Mehrheit finden würden. Ja? Das ist alles unter 50%. Und deswegen können wir auch gar nicht von der astrologischen Erklärung oder so etwas reden, sondern damit müssen wir rechnen. Das sind sogar die Astrologen selber. Und wir müssen natürlich sehen, dass über die reale, also wie es in, ich sag mal so, in Wirklichkeit aussieht, das relativ irrelevant ist, weil die Astrologen haben nie irgendwelche systematischen Vergleiche vorgenommen zwischen Hypothesen, was sind die Unterscheidungskriterien und so, das hat keiner. Also Beispiel, mit den Göttern und Dämonen kann man überhaupt nichts anfangen. Die sind genauso wenig beweis- oder widerlegbar wie Gott oder so etwas, das ist schwer dingfest zu machen, da müsste ich wissen, also das kann man nicht. Das Oben-Unten-Theorien kann man relativ gut differenzieren hinsichtlich dieser zeitlichen Korrelation, Zufallswahrscheinlichkeiten kann man auch berechnen, bei der Parapsychologie, gut, da muss ich in einem anderen Bereich schon wieder etwas voraussetzen sozusagen, das ist schwierig, aber ich gehe es mal nicht durch, aber darum geht es letztlich. Und darum geht es dann auch in meinem Verständnis in diesem Test. Also das ist nochmal das, was ich erzählt habe. Die Einschätzung der Astrologen zum Erklärungsmix ist relativ wenig wert. Sie basiert nicht auf systematischen Vergleichen. Wie lassen sich jetzt die Modelle gegeneinander prüfen? Inwieweit wurden die Modelle schon geprüft? Da gibt es ja vielleicht eine ganze Menge. Und ich habe das mal so formuliert. Bei welchen Modellen ist vom augenblicklichen Forschungsstand her zumindest unzweifelhaft, dass ihr Beitrag größer als 0% ist? Nur zu verdeutlichen. Ja. Anforderungen, jetzt, wenn man da irgendwelche Untersuchungen dazu machen will, also Fragestellung immer, horoskop-induzierte Evidenzerlebnisse mit der Genese. Wir sollten erstens so gut wie möglich alltagsweltliche Umstände, unter denen astrologische Evidenzerlebnisse nachmodellieren. Das ist also die bekannte Definition für Astrologie von mir vor 2 Jahren schon veröffentlicht, die lautet nur mal so zur Erinnerung. Man weiß, von was ich überhaupt spreche, wenn ich den Astrologiebegriff in den Mund nehme. Evidenz, das ist die Definition, Evidenzerlebnisse, die in Settings entstehen, bei denen Horoskope als Stimuli dienen, nennen wir astrologische Evidenzerlebnisse, die entsprechende Praxis nennen wir Astrologie. So ist es definiert, für mich. Punkt aus, mehr brauche ich dazu. Ja. Also das ist mein Verständnis und von dem Hintergrund. Da ist es genauso, kann ich gerne reingehen, weil ich da kann ich noch die Definition von Horoskop nachschieben. Das ist ja hier noch unterbestimmt, weil hier Horoskope als Stimuli, das wird noch ein bisschen abstrakt, das ist nur als Fußnote gedacht. Horoskope seien definiert als Konfiguration von kosmologisch aufgeladenen Symbolen, die in Analogie zum tatsächlichen oder vermeintlichen Stand von kosmischen Entitäten, ich will es nicht mal fassen, für Zeitpunkte erstellt und gedeutet werden, die Subjekte, welche die Evidenzerlebnisse erfahren sollen, im jeweiligen Kontext als potenziell relevant erachten. Sehr abstrakt, aber es umfasst alles. Damit ist die moderne Astrologie voll abgedeckt, wenn jemand das Datum, Gründungsdatum der Bundesrepublik als potenziell relevant erachtet für eine moderne astrologische Deutung über Deutschlands Lage oder so etwas, dann ist es da drin. Und wenn er die Abwahl von ein ausgewürfeltes Datum dafür als relevant erachtet, ist es genauso abgedeckt. So, okay. Jetzt können wir nach dieser Vorklärung zum Eigentlichen gehen. Die erste Phase ist, zeitliche Phase meine ich jetzt auch, von April bis August 2001, da ist Folgendes passiert. Ich habe, wie gesagt, mit dem Christopher Weidner an der Sternwart in Nürnberg also ein Ganztagesseminar zur Astrologie angeboten, wo verschiedenste Leute da waren und habe da auch unter anderem ein paar so Astrologietests da kurz referiert. Ich mache es bestimmt nicht länger als eine halbe Stunde insgesamt. Und am Ende des Seminars kam dann der Peter Gümmel auf mich zu und meine, er würde auch gerne mal so einen Test machen oder vorschlagen. Und dann habe ich gesagt, ja, Bremer oder sowas, das können wir dann per E-Mail ausdiskutieren. Auch auf der Anomalistik-Liste da zu dem Zeitpunkt, einen Monat später, eine große Diskussion. Ich erinnere mich, dass du auch dabei warst, da Gerhard. Und der Vorschlag, den dann dieser Gümmel vorgebracht hat, war folgender. Ich glaube, er hatte schon länger, also auch schon vorher, das auf anderen Listen oder so, was immer wieder mal ähnlicherweise zumindest vorgeschlagen hat. Ich verbessere, wenn ich das falsch sage, dass man eine 7-zu-7 Zuordnung macht, Fragebögen, Geburtsdaten, also der Astrologe urteilt, trifft die Zuordnungsentscheidungen in dem Punkt. Der Astrologe erstellt also Fragebögen, also, oder anders gesagt, es gibt 7 Geburtsdaten. Der Astrologe erstellt einen Fragebogen, den dann alle 7 bekommen. In dem Fragebogen werden Dinge abgefragt, wo sich die Leute mutmaßlich unterscheiden. Und dann kriegt Peter in dem Fall das zurück und ordnet jetzt die Geburtsdaten den 7 Fragebögen zu. Nach einem bestimmten System, das er sich vorher ausgedacht hatte, das uns jetzt mal da nicht weiter zu interessieren braucht. Hat, hätte ich vermutlich, oder hat mit Sicherheit jeder Astrologe, der sowas machen würde, eigenes System. Also 3 Ergebnisschubladen. Einmal die Zuordnungen der Astrologen aufgrund der Fragebögen. Nach dem, was wir bisher haben, das methodisch sicherste sozusagen und auch als bestes eingeschätzt bis jetzt. Dann die persönlichen Gutachten der Astrologen, zugeordnet von den Versuchspersonen, und die Computerhoroskope, zugeordnet von den Versuchspersonen. Was hinter den Computerhoroskopen steckt, habe ich in der Pause schon angedeutet. Mir ist nicht mehr brauche ich da, glaube ich, nicht mehr dazu erzählen. Und ich fange jetzt mit dem an, wo, also ich gehe jetzt hier von links nach rechts, wo wir also sagen können, mit zunehmender Links sind wir methodisch eher auf der sicheren Seite. Mit Computerhoroskopen, da ist man so skeptisch sozusagen, und die es gesehen haben. Ich bin auch skeptisch. Also ich habe dem Astrologen immer gesagt, ich weiß nicht, ob nicht 30 Seiten zu lang sind sozusagen. Und er hat immer gesagt, warum muss 30 Seiten, die dann zu kurz sein, wenn ich meinen 100 Seiten Deutungstext ansehe, ich habe das so gekürzt, dass da kann ja gar keiner und so weiter. Na gut. Ich kann mal dazu, ich kann das Ergebnis kurz hier anschreiben, das kann ich mal, also das ist der Test C, Computerhoroskope sozusagen. Da hatten wir 143 Zuordnungen von den Versuchspersonen. Wir hatten eine Trefferquote von 53,1%. Und das entspricht einem, ja, einem PE von 0,25, also nicht signifikant. Ja, und nachdem der Astrologe das also mitgeteilt bekommen hatte, hat er sinngemäß gesagt, ja, er hat sich recht überlegt, hat er eigentlich schon immer irgendwie Bedenken gehabt, eben ob die Versuchspersonen sich selber erkennen oder ob sie das Entwicklungsniveau und so weiter oder ob nicht bestimmte Personen dazu in der Lage wären. Und er hat dann auf seinen Ausführungen gesagt, die müssen eben psychologische Hintergrundkenntnisse haben, die müssen ein gewisses Mindestalter haben und so weiter. Darauf habe ich ihn gebeten, es zu quantifizieren, hat er teilweise auch für sich selber gemacht, welche Berufe zum Beispiel die haben müssten. Und dann würde das in der Nachbefragung alles abgefragt. Und dann kann man prüfen, da reicht die Fallzahl aus, ob innerhalb dieser 143 diejenigen erhöhte Trefferquoten hatten, von denen er es annimmt, oder nicht, und ob folglich seine Entwicklungsthese da richtig ist. Und ich kann mal vorlesen, was ich hier geschrieben habe. Also ich teile da erstmal nochmal in der Zusammenfassung mit, die halt, das ist falsch. Das ist 145. So, 145 Versuchspersonen. Ja, also Nachbefragung, ich lese es jetzt einfach mal vor, was ich ihm auch geschrieben habe, so eine Art Abschlussbericht für ihn. An der Nachbefragung haben 120 Versuchspersonen teilgenommen. Also ich habe vorher eigentlich so mit 170, 120 halt davon dann bei ihm. Das reicht gut aus, um hier zuverlässige Aussagen treffen zu können. Unter den 120 Versuchsperson der Nachbefragung betrug die Trefferquote 54,2%. Diejenigen mit einem Erfolgserlebnis richtige Zuordnung haben also, was nicht sonderlich überraschend ist, etwas häufiger auf die Bitte um die Teilnahme an der Nachbefragung reagiert. Nicht sehr viel, aber der Referenzwert ist jetzt sozusagen 54,2%. Ja, ist eine Probenanalyse. überschätzt also die wahre Temperatur um 1,1%. Sie hatten die Hypothese aufgestellt, dass Personen mit einem bestimmten beruflichen Hintergrund, Psychologen, Heilpraktiker, Lehrer und so weiter, hat auch eine Liste gemacht, eine höhere Trefferquote haben sollten als die übrigen Versuchspersonen. Genau die Berufe habe ich in der Nachbefragung abgefragt, ob jemand Lehrer, Psychologe, Heilpraktiker etc. ist. Und das waren auch relativ viele, weil es eine Liste das ist mehr vermutlich als in der, sagen wir so, überdurchschnittlich sich auf dem Milieu Versuchspersonen beteiligen, kann ich nicht erschließen. Die Trefferquote von Personen mit den von Ihnen angegebenen Berufen beträgt jedoch nur 52,2%, unterscheidet sich also nicht vom Mittelwert. Damit muss die Hypothese also nicht haltbar erachtet werden. Sie haben weiterhin die Hypothese aufgestellt, dass Personen mit hoher Bildung, in Klammer Hochschulabschluss, ohne Studenten, eine erhöhte Trefferquote aufweisen sollten, weil die sich aufgrund der hohen Bildung dann besser kennen. Die Trefferquote unter Personen mit Hochschulabschluss, ohne Studenten, beträgt 42,2%. Damit muss auch diese Hypothese also nicht haltbar gelten. Sie haben weiterhin die Hypothese aufgestellt, dass ältere Personen eine höhere Trefferquote haben sollten als jüngere und dabei bemerkt, dass also mindestens 45 Jahre, also jüngere machen kann ich, 45 sollte mindestens alt sein. Diejenigen Versuchspersonen, die vor dem von Ihnen angegebenen Stichjahr 1957 geboren sind, hatten eine Trefferquote von 56,6%, relativ zum Mittelwert von 54,2%, wie gesagt. Dies ist keine signifikante Abweichung von der durchschnittlichen Trefferquote. Ein noch zuverlässigeres Verfahren zur Beantwortung der Frage, ob zwischen Alter und Trefferleistung ein Zusammenhang besteht, ist die Berechnung eines entsprechenden Korrelationskoeffizienten zwischen Alter und variable Treffer, ja, nein. Dieser Korrelationskoeffizient beträgt minus 0,06, nicht signifikant. Es besteht also kein positiver, sollte also, wenn es sogar positiv ist, sogar leicht negativ, aber quasi 0. Es besteht also kein positiver Zusammenhang dieser Art, dass mit zunehmendem Alter die Trefferleistung zunehmen würde. Damit muss auch diese Hypothese als nicht haltbar gelten. Es könnte vermutet werden, dass Versuchspersonen, die sich bei der Zuordnung relativ sicher waren, welches die richtige Horoskopdeutung für sie ist, eine höhere Trefferleistung erzielen als andere Versuchspersonen, die hier eher unsicher in der Entscheidung waren. Die Versuchspersonen, die sich bei der Zuordnung sehr sicher waren, erzielten jedoch nur 47,7% Treffer. Die ziemlich sicheren nur 52,5%. Damit muss auch diese Hypothese als nicht haltbar gelten. Aus astrologischer Sicht könnte eventuell vermutet werden, dass mit Versuchspersonen, bei denen die Geburtszeit mit sehr hoher Genauigkeit bekannt war, in Klammer Angabe auf der Geburtsurkunde mit Minutengenauigkeit, zum Beispiel 23:14 oder so etwas, eine erhöhte Trefferquote erzielen, als sie mit Versuchspersonen, bei denen die Geburtszeit möglicherweise etwas gerundet wurde, Angaben wie zum Beispiel 23:15, 23:05, 23:30 und so weiter. Bei Versuchspersonen mit auf die Minute bekannter Geburtszeit betrug die Trefferquote allerdings auch nur 54,5%, Mittelwert wie gesagt 54,2%. Damit muss auch diese Hypothese verworfen werden. Dann zu den persönlichen Zuordnungen der Versuchsperson. Dazu kann man Folgendes sagen. Nachdem bei den Computerhoroskopen im Prinzip nur Zufallsergebnisse herauskamen, und ich gehe mal erst zu dem, dann können wir es nämlich kontrastieren. Das habe ich jetzt nicht als Folie, das muss ich hier ablesen. Bei dem Moment, wo ist das jetzt? Moment. Ja. Das sind jetzt die Versuchspersonenzuordnungen. Hier sind natürlich auch Versuchspersonen, aber die individuell ausformulierten. Da hatten wir ein, was war das? Ein N von 76, also etwa die Hälfte, kleiner. Dadurch kann man natürlich auch weniger machen mit Subgruppenanalysen. Und eine Trefferquote von 60,5%. Das sieht jetzt schon so an der Grenze aus und das hat in der Tat einen P-Wert einseitig von 0,043. Das ist das knappestmögliche Wert, jenseits der 5% Signifikanzgrenze. Hätte sich eine einzige Versuchsperson von 76 anders entschieden, also dreifach stabile, wäre es bereits nicht mehr jenseits der 5% Signifikanzgrenze. Ja, die Frage ist, wie hat man so ein so etwas zu interpretieren? Das ist schon mal ganz interessant. Nur, ich muss betonen, wir sind hier eben bei den Versuchspersonen zu ordnen und wollen die ganze Zeit schon die methodischen Schwierigkeiten hatten. Und es ist in der Tat so, wenn man diejenigen Versuchspersonen abzieht, die angeben, ihr Horoskop tatsächlich schon, ihre Konstellation, also im Detail schon vorher bekannt zu haben, dann sind wir beide hier. Da steht das. Das ist reine Zeit, bei den ganzen Folien da zu machen. Dann sind wir bei, da steht das. Dann sind wir bei n gleich 67, einer Trefferquote von 59,7% und einem P von 0,071%. Sie müssen sich natürlich vergegenwärtigen, dass diese 5% Signifikanzgrenze auch nur eine bloße Konvention ist. Es ist keiner daran gehalten, sich da dann groß jetzt, weiß ich was. Es liegt jedenfalls unterhalb dann schon dieser Signifikanzgrenze. Und wir haben jetzt aber immer noch nicht, das ist also das Mindeste. Vermutlich müssen wir noch, das kann man als eigentlich sicher ansehen, dass wir noch einige Personen rausnehmen müssten, die in die Kategorie fallen. Wir wissen bloß nicht welche, weil nicht alle an der Nachbefragung geantwortet haben und so weiter. Und damit ist das natürlich ein Ergebnis, das man so nicht als Erfolg werden kann. Wäre zumindest meine Wertung, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass ja eine ganze Reihe von Signifikanzen gemacht werden, da muss man auch mit sowas rechnen. Methodisch zuverlässigsten Teil, so viel kann man, denke ich, sagen, die Zuordnungsentscheidungen der Astrologen selbst. Bis jetzt waren wir immer bei Versuchspersonen. Da ist es so, dass die Fallzahl leider noch etwas geringer ist, mit n gleich 40. Ich hätte mir gewünscht, sie ist höher, aber das macht offenbar Astrologen relativ viel Arbeit oder so etwas. Sie sind da davor. Und man muss auch Folgendes sagen. Eine Zuordnungsentscheidung gilt hier pro Paar. Hier sind wir pro Versuchsperson. Also sind es hier faktisch 80 Versuchspersonen, in gleichen Größenordnungen wie hier. Aber dadurch, dass wir hier eben pro Versuchsperson rechnen, Zuordnungsentscheidungen, halbiert sich hier sozusagen die Zahl. Damit natürlich auch wieder die Power. Das heißt, man kann noch weniger trennen. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Denn von diesen 40 Zuordnungsentscheidungen waren 21 Treffer und 19 Nieten. Sprich 52%. Das ist also ein reines Zufallsergebnis. Da erübrigt sich auch jetzt Subgruppen oder sowas zu machen. Da stoßen wir auch angesichts der Fallzahl rasch an Grenzen, obwohl ich es teilweise. Ah ja, hier habe ich es sogar gemacht. Da ist es so, dass hier, das habe ich jetzt gerade falsch gesagt, da ist es so, dass die einwertigen Paare, da ist es also gerade andersrum, wie ich es gerade gesagt habe. Ansonsten die einzelnen Unterteilungen hier, das ist. Gut, und wenn man davon ausgeht, dass das jetzt der methodisch zuverlässigste Teil der ganzen Sache war, auch wenn die Fallzahl gering ist, aber sie bewegt sich in der Größenordnung, ich würde mal sagen, unter den Wernplan-Experimenten überhaupt, ist es im vorderen Drittel, es gibt noch Mehrfallzahlen, aber es ist schon so die typischen im Wernplan-Bereich sind so 20.
Methodisch ist es sicher das sicherste, ja. Aber du hast natürlich von Astrologen sozusagen hier was verlangt, was sie nie tun.
Ja, bei den Fragebögen ja erst recht.
Einen Fragebogen zu erstellen, also, zu konstruieren ja. Und den dann anzupassen. Und sozusagen auszuwerten auf eine natürlich auf eine sehr persönliche, individuelle Art und Weise, aber das ist eine Aufgabe von mir. Ja. Und das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass man sozusagen eine Fragebogen am Schluss macht. Also man hat zuerst zwei Gutachten erstellt, hat relativ viel Zeit reingesteckt und dann kommt sozusagen als Nachklapp das, was man sowieso nie macht und was man vielleicht, ist es eine Spekulation als Astrologe, auch nicht so wichtig nimmt, weil man ja denkt, eigentlich geht es ums Gutachten.
Das aber kann nicht
stimmt dazu, natürlich, methodisch ist
das. Das kann schon sein, nur ich muss natürlich auch sehen, dass die Astrologen selber sich bei den letzten wesentlich mehr zugetraut haben und mehr erwartet haben. Und zwar sowohl die beteiligt waren, als auch sogar die gesamte Astrologenpopulation, dass ich mir hier, wenn hier ein Ergebnis rausgekommen wäre, hätte ich wirklich Schwierigkeiten zu sagen, wo könnte da eine Artefaktquelle sein. Da wüsste ich keinen. Beim anderen könnte man sich einiges denken. Deswegen ist das sicher der zuverlässigste Teil. Und wie man das Ganze jetzt wertet, das überlasse ich selber, brauche ich gar nicht sagen. Ja, zwei Schlussworte. Das eine, Stichwort Rezeptionsfragen, das andere Folgerung für zukünftige Forschung. Das war das eigentlich Interessante, was haben wir jetzt gelernt. Zunächst zur Rezeptionsgeschichte. Im Dezember 2002 kam ein Zwischenbericht heraus mit einem ähnlich ambivalenten Ergebnis oder noch etwas positiver. Obwohl es war nicht allzu viel Unterschied. Beim Zwischenbericht war es so, dass zu den Computerhoroskopen noch gar nichts gesagt wurde, weil das da zum sehr geringen Teil nur vorlag. Die kamen zum Schluss alle Versuchspersonen, die nicht bearbeitet waren. Bei den Versuchspersonenzuordnungen hier hatten wir waren wir bei 64%. Das ist also vom Zwischenbericht hierauf abgesunken ist, entspricht der Regression to the Mean-Hypothese. Und in dem Bereich hatten wir das Gleiche, da war also hier wieder unten Zufall. Und das ist also ein ambivalentes Ergebnis und es ist spannend, wie so etwas rezipiert wird. Und das ist also bemerkenswert. Ich habe dazu so einen Stapel von Presse und was mich an Mails darauf erreicht hat. Das ist fast einer der interessantesten Teile. Ich lasse es jetzt allerdings hier weg und sage nur zwei Sätze vielleicht dazu. Die Rezeption sowohl auf der Astrologenseite als auch auf der Skeptikerseite und auf der Skeptikerseite teilweise noch schlimmer, waren beängstigt. Auf der Astrologenseite ist es natürlich so, teils angenommen worden, als ob das jetzt der Beweis wäre. Ne? Ja, Blumen, Freude oder was weiß ich etwas. Allerdings noch relativ verhalten. Auf der Skeptikerseite, da trifft der Ausdruck erschreckend wirklich zu, weil da würden teils Unterstellungen als Tatsachen verbreitet in Internetforen und so weiter, die darauf schließen, dass sie überhaupt nicht mal den Zeitungsartikel gelesen haben, um was es überhaupt geht. Da war zum Beispiel so Argumentationen wie, ein Test, wo was Positives scheinbar irgendwie rauskam. Also ist der Verantwortliche, in dem Fall ich, ein glühender Astrologe und deswegen voreingenommen. Weil das so ist, ist das Ganze natürlich sowieso nichts mehr. So wurde argumentiert. Oder zum Beispiel von dem Herrn Hund, da, obwohl im Zeitungsartikel drin stand, dass also die Tierkreiszeichen konstant gehalten wurden innerhalb der Paar, stand ausdrücklich drin, hat der also verbreitet, dass er ganz einfach die Tierkreiszeichen-Eigenschaften, das hängt da von der Jahreszeit ab und so erklärt sich das Ganze, da ist das aufgelöst. Und das, obwohl also weder es auf dem Test zutrifft, obwohl es im Artikel drin stand und obwohl es überhaupt keine Jahreszeitencharaktereigenschaften in dem Sinne gibt, jedenfalls nach den ganzen Studien, die bisher das vorstellen. Also es ist teils erschreckend und auch ganz lustig. Für mich zeigt das, zeigt aber auch die Reaktion von manchen Astrologen auf die nicht so ganz erwünschten Ergebnisse, die dann eben, die Astrologen haben das völlig ausgeblendet. Das überhaupt nicht, so gut überhaupt nicht erwähnt worden, da ging es immer nur um das. das zeigt für mich, egal wie das ausging und vermutlich auch wenn das sehr eindeutig wäre mit Signifikanz, diejenige Seite, der das nicht recht ist, das ist ein, wird man nie mit irgendetwas überzeugen können. Das zeigt für mich, egal wie das ausging und vermutlich auch wenn das sehr eindeutig wäre mit Signifikanz, diejenige Seite, der das nicht recht ist, das ist ein, wird man nie mit irgendetwas überzeugen können.